Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Fast 40 Jahre alt ist dieser Appell von Grünen-Politikerin Waltraud Schoppe. 1983 war das im Deutschen Bundestag. Ihr und den anderen unbeugsamen Politikerinnen hat der Filmemacher Thorsten Körner mit seiner erfolgreichen Doku vergangenes Jahr ein Denkmal gesetzt. Sexismus in Parteien, das ist heute auch hier im Podcast Der Tag unser Thema, als Teil unserer Serie über vergessene Nachrichten. Klingt ein wenig schräg, denn seit Bekanntwerden der Sexismus-Skandale in der Linkspartei ist das Thema wieder in unser Bewusstsein gerückt, aber eben erst seit ein paar Wochen. Dabei gibt es blöde Sprüche, Grapschereien und Bloßstellungen in allen Parteien. Denn Politik handelt von Machtfragen, genauso wie Sexismus eine Frage von Macht und Ohnmacht ist. Noch immer sind überwiegend Frauen davon betroffen, aber auch queere Männer und Transmenschen. Wir hören gleich von einem jungen Nachwuchspolitiker, der selbst Opfer von Sexismus wurde. Und wir sprechen mit einer Wissenschaftlerin, die zum Thema geforscht hat. Über Prävention und Aufarbeitung, über mehr Teilhabe und Parität. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Um es vorweg zu sagen, Sexismus ist nicht allein ein Problem der Linken. Auch FDP-Chef Christian Lindner stellte auf einem Parteitag im Jahre 2020 auf offener Bühne seine damalige Generalsekretärin Linda Teuteberg bloß.
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Ein sogenannter Herrenwitz von Christian Lindner, heute Bundesfinanzminister. Nicht ganz so prominent, aber doch sehr bekannt geworden ist in den letzten Wochen Jakob Hammes, Bundessprecher der Linksjugend. Das ist die Jugendorganisation der Linken. Der 21-Jährige war einer der treibenden Kräfte, die beim Bundesparteitag in Erfurt Ende Juni die Sexismusvorwürfe in den eigenen Reihen thematisiert haben. Überschrieben mit dem Hashtag LinkeMeToo. Gemeinsam mit einer Parteifreundin verlas Jakob Hammes auf dem Parteitag einige Aussagen von Opfern.
Aussage von einem Mann in der Linken. Die Person, die ihr als erstes an die Brüste fasst, darf Schnaps an alle verteilen.
Bundestreffen einer Strömung. Ich trete zu einer Gruppe Mitglieder, die im Eingangsbereich steht und quatscht. Ich sage, hallo, es wird zurückgegrüßt. Eine Person sagt grinsend, na du Luder, auch da, und klatscht mir auf den Po. Alle lachen.
Intern waren die Vorwürfe bei der Linkspartei seit Monaten bekannt, aber erst im Frühjahr kamen sie ans Licht, nachdem der Spiegel darüber berichtet hatte. Jakob Hammes ist mittlerweile ausgetreten aus der Partei, weil, wie er sagt, er keine Hoffnung mehr hat, dass sich dort an den Strukturen etwas ändert, zumindest nicht aus Sicht der Opfer von sexualisierter Gewalt. Gut einen Monat nach dem Parteitag habe ich Jakob Hammes als erstes gefragt, wie er die Debatte dort und die Auseinandersetzungen in der Linken verdaut hat und wie es ihm jetzt geht.
Einerseits befreit, weil man nicht mehr das Gefühl hat, Teil von diesem Kollektiv zu sein, was die Aufklärung nicht hinbekommt. Also der Austritt aus der Partei hat es schon irgendwie geholfen dazu. Andererseits aber auch enttäuscht, weil man an diesem Freitagabend eben das Gefühl hatte, dass Leute betroffen sind. Aber diese Betroffenheit war scheinbar dann doch nicht so ernst gemeint, wie man es an dem Abend gespürt hatte. Und das ist schon sehr enttäuschend.
Sprechen wir gleich nochmal über den Umgang der Partei als Ganzer mit Sexismus und sexueller Belästigung. Zunächst aber vielleicht nochmal zu Ihnen selbst zurück, denn Sie selber haben ja auch in Ihrer politischen Arbeit Sexismus erlebt. Mögen Sie davon ein bisschen erzählen?
Ja, das war vor allem, als ich noch minderjährig war, also mit 16 und 17 vor allem. Da ist öfter passiert, dass Männer Ende 20, aber eher auch so Mitte 40 versucht haben, Treffen mit mir auszumachen, irgendwie politische Arbeit zu machen, wo dann aber am Ende wir irgendwie nur zu zweit in einem Raum waren. oder auch generell einfach sehr viel angeschrieben wurde oder auch einfach probiert wurde, einen einzulullen, was im Nachhinein schon sehr klar war, wo das hingehen sollte. Und dass da jetzt bei den Fällen nicht mehr passiert ist, eigentlich auch nur Glück, dass ich Leute um mich herum hatte, die mir sehr schnell gesagt haben, was da passiert. Weil mit 16, wenn dann so ein einflussreiche 40-jährige Person die ganze Zeit mit dir redet, ist man ja auch irgendwie ein bisschen geblendet von wegen, ach, man ist ja so interessant politisch und merkt gar nicht, dass das eher um sexuelle Dinge geht.
Und das waren, nur dass ich das richtig verstehe, Mitglieder der Linkspartei, die Sie bedrängt haben, damals als Jugendlichen schon.
Ja.
Sie haben dann sich Rat bei Freunden geholt, haben darüber gesprochen. Haben Sie auch der Partei selbst mitgeteilt, was Ihnen dazu gestoßen ist?
Einzelne Funktionäre oder Mitarbeiter, mit denen habe ich darüber geredet, aber auch eher auf freundschaftlicher Ebene. Ich hatte immer so das Gefühl, es ist ja nichts passiert. Ich bin ja schnell genug rausgekommen. Und dann hat es sich irgendwie so angefühlt, auch es wurde einem so das Gefühl gegeben, als würde man dann einfach nur stören und als würde man ohne Grund Stress machen. Und deshalb habe ich da eigentlich nichts gemacht. Ich habe einfach nur dann meinen Freunden sehr klar gesagt, wenn die und die Person da ist, bitte achtet darauf, dass wir nicht allein in einem Raum sind. Oder achtet darauf, dass ich nicht zu nah an der Person auch einfach dran bin.
Wie ging es dann weiter? Da waren Sie in der Partei Jugend engagiert und Sie sind ja weiter Mitglied der Linkspartei über mehrere Jahre geblieben. Haben Sie an dem Thema dann weitergearbeitet? Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus, die Sie machen mussten?
Ja, auch. Ich habe mich immer wieder in Awareness-Strukturen eingelesen. Ich habe probiert, kritische Männlichkeitsbildung zu machen.
Was heißt das genau?
Das war damals der Versuch, dass Männer bemerken, was ihre Privilegien sind und vor allem merken, was ihr Einfluss ist auf nicht männliche Personen in der Organisation, von Dominanzverhalten, aber auch einfach von Arten, zum Beispiel zu flirten, die halt eindeutig übergriffig sind, was nicht gemerkt wurde. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, dass die Methoden, die ich da probiert habe anzuwenden, einfach falsch waren und nicht stark genug. Und ist kritisch genug gegenüber männlichen Strukturen. Ja, und ansonsten habe ich halt immer wieder probiert, in feministischen Diskursen unterstützend dabei zu sein, weil es die Hoheit natürlich jetzt nicht den Flinters wegnehmen wollte, also den Frauen, Lesben, Inter, Non-Binaries oder Trans-Personen, aber halt immer wieder probieren wollte zu unterstützen, weil Feminismus ja sehr oft als von Männern nicht bearbeitet wird.
Weil Sie ja schon die verschiedenen Geschlechter angesprochen haben, sind denn alle Geschlechter, wenn wir jetzt mal in der Linkspartei bleiben, gleichermaßen von Sexismus betroffen oder sind das doch überwiegend Frauen oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Durchschnittlich sind es überwiegend Frauen. Bei Männern sind es oft queere, junge Männer, also meistens unter 20 und auch sehr stark als queer ersichtlich. Ansonsten ist es eindeutig eher Frauen und vor allem auch queer gelesene Frauen sind am stärksten betroffen, nach meiner Einschätzung.
Jetzt ist der Fall der Linkspartei besonders publik geworden, auch durch eine große Veröffentlichung im Spiegel in diesem Frühjahr, nur wenige Wochen vor dem Bundesparteitag, der ja auch dann sehr dominiert wurde von der Sexismusdebatte in der Linken. Haben Sie denn sich auch ausgetauscht mit anderen Jugendorganisationen von anderen Parteien? Gibt es da Brückenschläge?
Wir haben immer mal wieder privat mit anderen Jugendorganisationen geredet, haben aber auch einfach deren Statements gelesen. Ich meine zum Beispiel in Wiesbaden haben ja eigentlich fast alle Jugendorganisationen sich sehr stark positioniert, bis sogar zu den Jungliberalen, die sehr stark Unterstützung zugesagt haben, was in erster Linie überraschend war, aber natürlich sehr positiv. Austausch war dann aber auch eher auf persönlicher Ebene mit Erfahrungen, wie es geht. Und wir haben uns vor allem auch versucht, die Konzepte der anderen Jugendorganisationen anzugucken, wie sie damit umgehen, weil manche da einfach schon weiter waren.
Die Übergriffe, die Sie jetzt auf Ihre eigene Person beschrieben haben, da habe ich rausgehört, dass das ältere Männer jeweils waren. Inwieweit ist denn Sexismus ein Generationenproblem?
Ich würde sagen, es ist ein Generationenproblem, weil die ältere Generation tendenziell mehr Macht hat. In der Linken gibt es ein sehr starkes Problem damit, dem Jugendverband einen Teil der Macht abzugeben. Also wir haben ja zum Beispiel Jugendkandidierende, die wir jede Wahl aufstellen. Die werden oft durchgereicht auf Platz 30. was halt dafür sorgt, dass die Macht sich sehr stark in älteren Kreisen versammelt. Vor allem zum Beispiel im Landesverband Hessen ist es so, dass die Leute teilweise seit 20 Jahren da an den Posten sind. Und aus dieser Machtposition heraus passieren halt diese Übergriffe, weil man sich sicher fühlen kann und weil man weiß, man ist auch in der Position in gewisser Weise unantastbar und dass man deshalb sehr offen damit auch agieren kann. Ansonsten auch jüngere Mitglieder sind übergriffig, also auch in der Linksjugend gibt es Fälle, die werden nur schneller aufgearbeitet, weil da einfach nur nicht diese Machtwagenburg drum entstanden ist.
Würden Sie denn sagen, dass das trotz allem Einzelfälle sind in der Linkspartei oder ist das ein weit verbreitetes Problem?
Ich würde sagen, es hat schon Struktur, weil eben diese Machtpositionen sich durch ganz Deutschland ziehen. Gleichzeitig gibt es aber halt auch einfach keinerlei Auseinandersetzung mit dem Thema intern bis zu Linke MeToo außerhalb von feministischen Kontexten, weil man ja sagt, wir sind ja feministisch, wir haben ja eine quotierte Redeliste, das reicht ja schon. Also ich würde sagen, es hat schon Struktur in der Linken und es zeigt ja auch die Menge an Betroffenen, die es allein bei uns gemeldet haben, sind ja 70 bis 80 Betroffene.
Als die Vorwürfe einer breiten Öffentlichkeit jetzt bekannt wurden über Sexismus in der Linkspartei, da gab es dann auch Stimmen aus der Bundestagsfraktion, die gesagt haben, ja, wir haben das hier auch schon erlebt, auch wir haben hier ein Problem damit. Wie würden Sie das einschätzen? Geschieht auch auf dieser hohen, prominenten Ebene in Berlin genügend, um das Thema Sexismus anzugehen?
Nein, da passiert gar nicht genügend. Wir haben Leute wie, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wir haben auf jeden Fall einige Bundestagsabgeordnete in letzter Zeit gehabt, die ganz offen mit sexistischen Sprüchen umgehen, die ganz offen zeigen, dass Frauen für sie eher ein Witz sind als ernstzunehmende politische Partnerin. Und das Hauptproblem ist ja auch, die Mitarbeitenden sind direkt bei Abgeordneten angestellt. Das heißt, 3-4 Leute teilen sich einen Chef. Das heißt, es gibt sehr schwer nur direkte Beschwerdewege. Und man ist relativ stark der Gnade seines Chefs ausgeliefert, was auch sehr oft, vor allem bei jungen Frauen, der Bundestagsfraktion stark kritisiert wurde.
Nun ist Janine Wissler, die ja über ihren Landesverband in Hessen und auch durch ihren ehemaligen Lebensgefährten mittelbar in diese Sexismusaffäre verwickelt war, sage ich einmal, weiterhin Bundesvorsitzende der Linken. Sie wurde bestätigt im Amt in Erfurt und neu dabei als Bundesvorsitzender ist Martin Schirdewan. Sie sind zwar jetzt ausgetreten aus der Linkspartei, dennoch die Frage, setzen Sie Hoffnung in dieses alte neue Duo an der Spitze?
In die Spitze setze ich persönlich nicht so eine große Hoffnung. Wir hatten auch schon als Jugendverband ein Gespräch mit den beiden. Ich glaube, wenn Fortschritt passiert, dann passiert er von unten. Beim Parteitag wurde zum Beispiel unser Änderungsantrag angenommen, dass es eine anonymisierte Studie geben soll über sexualisierte Gewalt in der Partei. Durch so Sachen kann man die Spitze dazu bringen, dass sie dazu arbeitet. Aber ich glaube, von selbst ist es relativ schwer, dass da was passiert. Und ich glaube, das ist schon eindeutig auch die Aufgabe eigentlich der Landesverbände. Zum Beispiel der Landesverband Schleswig-Holstein hat das gut gemacht, indem er sich sehr klar hinter uns als Linksjugend gestellt hat. Aber ich glaube, der Druck wird durch die Mitglieder entstehen müssen, weil diese Machtbünde halt eben auch bis zu den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden reichen.
Sie selber sind jetzt ausgetreten aus der Linkspartei, wir haben das schon erwähnt. Nehmen Sie sich damit nicht selber die Möglichkeit, etwas innerhalb der Partei bewirken zu können?
Nein, also ich bin ja immer noch im Jugendverband der Linksjugend. Wir haben ja mehr als nur, also wir haben 8.000 Mitglieder, die Linke hat nach eigenen Angaben 60.000 Mitglieder. Also wir haben schon einen relevanten Teil. Wir haben auch Gespräche mit Funktionären. Wir haben auch Gespräche mit der Expertengruppe, die die Partei eingesetzt hat. Darüber haben wir schon Möglichkeiten zu arbeiten. Der Schritt aus der Partei zu gehen, war vor allem einer für meine eigene mentale Gesundheit und auch, weil ich es nicht mehr mitverantworten konnte, Teil dieses Projekts zu sein nach dem Bundesparteitag.
Herr Hammes, ich möchte schließen mit einer persönlichen Frage. Die Erfahrungen, die Sie machen mussten mit sexueller Belästigung, welche Narben haben die bei Ihnen hinterlassen und wo haben Sie diese Erfahrungen, diese traumatischen Erfahrungen vielleicht auch stärker gemacht?
Narben hinterlassen ist auf jeden Fall, das ist vor allem bei männlichen Genossen oder auch älteren Männern, mit denen es anfängt, das jetzt irgendwie dies kennenlernen oder so, bin ich schon kritischer. Da habe ich auch tendenziell eher Angst, dass etwas passieren kann. Vor allem auch, wenn es teilweise irgendwie harmlos ist, keine Ahnung, man ist halt einfach nur zu zweit irgendwo und redet halt entspannt, entsteht halt schnell irgendwie das Gefühl, scheiße, ich bin hier alleine, was, wenn was passiert. Wo es mir stärker gemacht ist, ist stärker zu wissen, wo meine Grenzen sind, stärker zu merken, wie ich diese Grenzen auch einhalten kann und auch stärker zu merken, mit wem ich mich umgebe und bei wem ich merke, dass es möglicherweise zu Übergriffen kommen könnte, nicht nur bei mir, aber auch bei Freundinnen.
Jakob Hammes, ehemaliges Mitglied der Linkspartei, aber weiterhin aktiv beim Jugendverband der Linken. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Schilderungen.
Gerne.
Schon vor Bekanntwerden der Sexismusvorwürfe in der Linkspartei hat sich Dr. Helga Lukoschat intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Politikwissenschaftlerin ist Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Das ist eine Denkfabrik in Berlin. Lukoschat hat gemeinsam mit anderen Autorinnen vergangenes Jahr eine Studie veröffentlicht über Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen, so der Titel. Und sie hat sich im Rahmen dieser Studie intensiv mit dem Thema Sexismus in Parteien beschäftigt. Zuerst wollte ich deshalb gerne mal wissen, wie verbreitet das Problem eigentlich ist.
Ich fürchte, das Problem ist recht weit verbreitet, weil Sexismus etwas ist, das unsere Gesellschaft wirklich durchzieht. Und ich glaube, dass gerade auch die Parteien da wirklich viel noch zu tun haben, auch Aufklärung zu machen, Prävention zu machen, sich bewusst zu werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir einmal unterscheiden zwischen Sexismus eben als ein Phänomen, was erstmal grundsätzlich beschreibt, dass Personen allein aufgrund ihres Geschlechts abgewertet werden, herabgewürdigt werden auf der einen Seite und eben sexistischen Übergriffen oder sexueller Belästigung auf der anderen Seite. Weil sexuelle Belästigung, da kommen wir sicher noch darauf, ist kein Einzelfall in den Parteien, sondern ist tatsächlich meines Erachtens viel zu weit verbreitet.
Ich habe eingangs schon natürlich etwas gesagt über Ihre Studie. Können Sie uns dennoch eine kurze Einordnung über Ihre Methodik geben? Mit wem haben Sie gesprochen und wie alt sind die Teilnehmenden der Studie?
Ja, das ist wirklich war eine sehr umfangreiche, empirische und auch repräsentative Studie, die aus zwei Teilen bestand. Einer Befragung, die wir zusammen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt haben, mit der Renate Köcher, an über 800 Politiker und Politikerinnen, auch eine nicht-binäre Person darunter, und ergänzt um Interviews, die wir geführt haben. Und wir haben alle Altersgruppen vertreten, von jungen Leuten um die 20 bis eben hinauf an die 70, natürlich aus den verschiedenen Parteien, also im Bundestag vertretenen Parteien, sowie eben auch aus der Bundespolitik, aber auch aus Landespolitik und der Kommunalpolitik. Also sehr umfangreich und belastbare Ergebnisse dadurch.
Ich möchte zunächst noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den Ursachen von Sexismus. Ja. Lassen die sich überhaupt so eindeutig benennen?
Das ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Das hat auch historische, soziale Gründe. Deswegen ist es auch nicht ganz leicht, das einfach in dem Sinne abzuschaffen. Und Sexismus nochmal beschreibt erst einmal die Abwertung eines Geschlechts. Es trifft in unserer Gesellschaft vor allen Dingen Frauen, kann aber auch zum Beispiel Transpersonen treffen oder auch Männer. Zum Beispiel, wenn Männer den gängigen Männlichkeitsnormen nicht entsprechen. Und es äußert sich eben auch in ganz unterschiedlichen Phänomenen. Also zum Beispiel, dass Frauen in bestimmte Berufe gehen sollen, ja, die Rollenbilder, die damit verbunden sind, die unterschiedliche Bezahlung, die wir immer noch haben in manchen Stellen von Frauen und Männern, die Rollenzuschreibungen. Aber dann eben auch das, was wir in der Studie ja auch so als alltäglichen Sexismus beschreiben, also ein Bündel von Verhaltensweisen, die manchmal sogar als nett gemeint daherkommen, aber immer wieder doch darauf hinweisen, ihr gehört nicht wirklich dazu, zum Beispiel in unserer Runde, die ist eben männlich dominiert, wo die Betroffenen eher so an den Rand geschoben werden. nicht so ernst genommen werden, vielleicht auch lächerlich gemacht werden.
Da sprechen Sie ein wichtiges Stichwort an, denn das Keyword Teilhabe taucht auch in Ihrer Studie auf, dass auch die immer noch fehlende volle Teilhabe, gerade von Frauen in der Politik, mit eine Rolle spielt. Können Sie diesen Gedanken noch ein bisschen mehr ausführen?
Ja, gerne. Jetzt ist natürlich auch der Punkt, dass die Parteien selbst, und deswegen haben wir ja auch die Studie gemacht, was hindert eigentlich Frauen daran, auch in die Parteien zu gehen und dort aufzusteigen und dann auch die entsprechenden Mandate zu erringen. Und diese Parteikulturen stellen sich in der Tat als Hindernis heraus. Zum einen ist diese Parteiarbeit sehr zeitaufwendig. Es ist oft schwieriger, eben mit Familie, mit Privatleben zu vereinbaren. Da haben Männer oft noch einen Startvorteil in unserer Gesellschaft. Ja. Wir wissen aus vielen Studien, dass Frauen tatsächlich deutlich mehr Zeit für Haushalt und Familie aufbringen. Und das andere ist aber eben auch genau diese Kommunikations- und Umgangsformen. Alle Interviewpartner, auch die männlichen, haben gesagt, ja, wir suchen natürlich nach jungen Frauen. Wir finden das toll, wenn die zu uns kommen. Ja, und die werden auch oft mit offenen Armen empfangen. Aber dann, was passiert dann? Dann werden sie zum Protokoll schreiben, verdonnert. Dann kommen so Sprüche wie, ach, das ist aber schön, dass wir so eine junge Frau haben. Du hast so eine herrliche Handschrift. Mach das doch bitte, ja. Und solche Sprüche, die natürlich dann, jetzt sagen wir mal, natürlich nicht alle abschrecken, aber insgesamt eben so ein Klima schaffen.
Also da beißt sich sozusagen die Katze in den eigenen Schwanz. Man bräuchte eigentlich mehr Frauen, also mehr Repräsentanz von Frauen und wahrscheinlich auch mehr Frauen in Führungspositionen, um gegen diesen alltäglichen Sexismus vorzugehen. Auf der anderen Seite ist es genau dieser Sexismus, der die Frauen abschreckt.
Ja, Sie beschreiben das eben als einen gewissen Kreislauf, ne? Und um diesen zu durchbrechen, deswegen plädieren wir ja auch sehr stark für, also dass die Parteien sich ganz klare Selbstvorgaben geben, also sprich Quoten haben wir ja auch in einigen Parteien, dort ist ja auch der Anteil der Frauen höher. Und bei den Grünen, das ist auch nochmal ganz spannend, die ja seit jeher eine recht strikte Quote haben, nicht nur recht, also es ist eine strikte Quote, ist aber mittlerweile auch der Anteil der weiblichen Mitglieder gestiegen. Die haben immerhin 41% und das ist deutlich mehr als der Durchschnitt von 28%. Also genau das bedingt sich. Und deswegen sind eben solche klaren Regelungen wichtig. Und ich würde auch der CDU, FDP, allen Parteien empfehlen, das einzuführen, um diesen Kreislauf einmal zu durchbrechen.
Ich möchte noch mal auf ein Detail auch in Ihrer Studie eingehen, in der es heißt, dass Sie sich auch der Fragestellung von subtilen Kommunikations- und Umgangsformen gewidmet haben. Das heißt, es muss also nicht immer nur der platte, oberflächliche Spruch sein, sondern offenbar kann Sexismus auch sehr subtil funktionieren. Haben Sie dafür Beispiele?
Ja, also ein Beispiel einer Bundestagsabgeordneten fand ich da so treffend. Die sagte, sie irgendwann war sie mal sensibilisiert und hat es dann beobachtet, dass es einzelne Kollegen auch in ihrer Fraktion gibt, die, wenn eine Frau ans Redepult geht, anfangen auf ihr Handy zu starren. Ja, und das Handy erst wieder weglegen, wenn dann ein Mann redet. Und sie meinte, als sie das einmal angefangen hat zu beobachten, ist ihr aufgefallen, wie häufig das passiert. Und das sind diese subtilen Formen. Ich höre einfach nicht so genau hin. Übrigens ist das Thema Stimme von Frauen auch ein ganz, ganz großes. Das kam in mehreren unserer Interviews, auch mit dem Thema verbunden, dass Frauen Stimmtraining machen sollen. Aber gut, das ist nochmal vielleicht ein anderer Aspekt. Dass die Stimmen von Frauen anders wahrgenommen werden als die Stimmen von Männern. Und in der Politik läuft ja viel über die Rede, ne? Über den Auftritt.
Geht denn Sexismus quer durch alle Parteien oder sehen Sie Unterschiede?
Es geht quer durch alle Parteien, aber gleichzeitig gibt es auch die Unterschiede. Bei der Linken ist ja besonders spannend, dass sie sich explizit auch als feministisch verstehen, also einen sehr hohen Anspruch auch haben an sich. Und in den Interviews wurde aber oft deutlich, dass Anspruch und Wirklichkeit eben auseinanderklaffen. Und dass es eben doch auch gerade also in den westdeutschen Landesverbänden vor allen Dingen eben diese Machtstrukturen gibt, wo einzelne Männer sich sehr, sehr viel herausnehmen, ja bis hin eben zu sexistischen Übergriffen und Machtmissbrauch gegenüber weiblichen Mitarbeitern und Kolleginnen. Und da wurde auch zum Teil sehr, sehr offen und hart mit der eigenen Partei ins Gericht gegangen. Auch eine sehr zugespitzte, das ist ja auch bekannt, Streitkultur, also eben Unkultur eher bei der Linken. Es hat mich insofern nicht verwundert, als das jetzt aufkam, von meinem Hintergrundwissen her. Dennoch Es macht jetzt gar keinen Sinn, nur da auf die Linken einzuschlagen. Es ist in allen Parteien verbreitet. Auch die Grünen hatten vor einigen Jahren einen Skandal, ne, wo jemand immer der Mitarbeiterin an den Busen gekrapscht hat. Das wurde damals so bekannt unter diesem Begriff. Was für mich entscheidend ist, wie gehen die Parteien damit um? Weil, wie gesagt, Sexismus ist ja so ein umfassendes Phänomen. Und ich finde halt, ich wiederhole mich, wichtig, dass überhaupt darüber gesprochen wird, dass es enttabuisiert wird und dass man dann auch präventiv tätig wird.
Und welche Rezepte schlagen Sie da konkret vor? Was können Parteien tun?
Also was sich wirklich bewährt hat, sind sogenannte Awareness-Teams, also Teams von Leuten, die eben aufpassen im Sinne von Awareness, Bewusstsein, die zum Beispiel bei Parteiversammlungen, Parteitagen, aus den Jugendorganisationen, die Jusos haben das, die Linken hat auch jetzt die Junge Union sogar eingeführt, sagen, passt auf Leute, wenn irgendetwas passiert, was euch unangenehm ist, ein Übergriff, dumme Bemerkungen, wie auch immer, ihr könnt euch an uns wenden. Und dieses Awareness-Thema tritt eben auf die Bühne, bevor die ganze Veranstaltung losgeht. Und dadurch ist schon mal so ein Zeichen gesetzt. Wir passen auf, wir dulden das nicht und wer betroffen ist, kann sich an uns wenden. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was man tun kann. Die Jusos haben aber auch zum Beispiel Foren eingerichtet, sogenannter kritische Männlichkeit, fand ich auch ganz, ganz spannend, wo sich mal die Männer untereinander austauschen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir unsere Verhaltensweisen verändern? Und dann natürlich braucht es auch struktureller Formen, also Ombudsstellen in den Parteien und nicht nur auf der Bundesebene, sondern eben bis in die Landesverbände hinein, die auch unabhängig sein müssen von den jeweiligen Vorständen, Landesvorständen der Parteien, damit sie wirklich Aufklärung betreiben können und dann eben wirklich die Fälle auch verfolgt werden können. Wenn Fälle bekannt werden, werden die ja auch in der Regel verfolgt. Aber es wird eben meistens zu lange unterm Deckel gehalten. Auch dafür steht dieses Beispiel aus Hessen ganz exemplarisch.
Eines würde mich abschließend noch mal interessieren, Frau Lukoschat. Wir sprechen jetzt über Sexismus in Parteien. Aber wir haben ja seit Jahren jetzt die MeToo-Bewegung, die ja in der Kunst- und Filmbranche begonnen hat. Wir kennen Sexismusvorwürfe aus dem Hochschulbereich, auch aus Redaktionen natürlich. Sehen Sie Unterschiede?
Also vom Grundphänomen ist es das Gleiche. Bei der Politik ist, glaube ich, nochmal die Besonderheit, das dürfte aber teilweise auch so im Medienbereich sein, dass da manchmal die Übergänge zwischen dem, wo machen wir jetzt eine gemeinsame Sitzung und was passiert dann beim Bier danach und wenn man sich dann austauscht oder auf der Party bei der Parteiversammlung, so absolut fließend sind. Also wo die Grenzen nicht so klar sind. Und es wurde auch beschrieben von unseren Interviewpartnerinnen, dass diese informellen Situationen, neben dieses nachher beim Bier, da passiert diese, wie es eine Frau ausdrückt, diese starke physische Bedrängnis.
Eines würde mich, das ist aber jetzt wirklich dann auch die Schlussfrage noch interessieren. Gerne. Wir haben ja auch eine sehr, sehr intensive Identitätsdebatte, die seit einiger Zeit immer stärker, immer lauter auch stattfindet. Hilft das, um mehr Problembewusstsein zu entwickeln bei allen Beteiligten?
Ja, im Prinzip finde ich das hilfreich, weil es bewusst macht, dass eben sozusagen die dominante Kultur ist ja oft blind. Ja? Sie merkt ja gar nicht, oder die Träger und Trägerinnen dominanter Kultur, wo sie diskriminiert, wo sie eben weiße Flecken haben und nicht sehen, wie andere Menschen davon betroffen sind. Und diese Debatte, wie erzielen wir insgesamt ein Klima, ob in den Unternehmen, ob in den Funkhäusern oder in den Parteien, wo Menschen eben auch mit ihrer Unterschiedlichkeit gesehen werden und eben nicht sofort hierarchisch abgewertet werden. Also das ist ein Ziel, das ist für mich eine Vision, eine gesellschaftliche. Und da lohnt es sich allemal, sie auch anzustreben. Ja.
Helga Lukoschat, vielen Dank für dieses sehr spannende, sehr aufschlussreiche Gespräch.
Danke meinerseits.
Sexismus in Parteien. So viel für heute im Podcast Der Tag. Auch diese Folge ein Teil unserer Sommerserie über mehr oder weniger vergessene Themen. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, sage Danke und bis bald. Tschüss.